einer für alle und alle für einen. Dieser Spruch, der stammt aus dem Buch Die drei Musketiere, und das ist eigentlich ein sehr bekanntes Buch, auch zahlreiche Verfilmungen gab es. Es ist die Geschichte von D'Artagnan, der nach Paris will, um dort Musketier zu werden, und dort verstrickt er sich in ein paar Schwierigkeiten, lernt dabei drei Musketiere kennen und die machen sich zu viert auf den Weg und stehen füreinander ein und können dadurch Hindernisse überwinden. Ich habe auch meinen Kindern vor kurzem noch ein Kinderbuch, so einen kleinen Abklatsch davon gelesen, die hießen die vier Muskeltiere. Zwei Mäuse, ein Hamster und eine Ratte, die sich auf den Weg machen, um auch jemanden nach Hause zu bringen. Auch die haben Hindernisse überwunden und Schwierigkeiten bewältigt, weil sie zusammen waren. Im Epheserbrief wird im Kapitel 4 das Bild vom Körper für die Gemeinde verwendet. Und der Leitgedanke, den Paulus hier hat, ist, alle gehören zusammen, niemand ist alleine, niemand ist für sich. Und am Ende des Abschnitts in Vers 15 und 16 steht, lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Ab Kapitel 4 im Epheserbrief beginnt Paulus ein Ethikteil. Also wie sollen sich die Christen verhalten? Was ist gut und was ist schlecht? Wie sind die Dinge grundsätzlich zu beurteilen? Und das Wichtigste für Paulus wird vorangestellt, es ist die Wahrheit und die Liebe. Die Wahrheit und die Liebe sind Maßstab für das Tun des Einzelnen und auch der gesamten Gemeinde. Was meint Paulus mit Wahrheit, wenn er das sagt? Meint er einfach, ich soll nicht lügen? Meint er, ich soll immer ehrlich sein, wie du siehst heute irgendwie nicht so fit aus, große Augenringe. Du trägst zu viel Schminke, deine Nase ist mir zu krumm. Muss ich das alles sagen? Muss ich immer ehrlich sein? Das meint Paulus nämlich gerade nicht. Für Paulus hat sich nämlich nur eins als wahr erwiesen. Und zwar das Evangelium von Jesus Christus. Die ganze griechische, römische Mythologie und auch Philosophie hat sich für ihn als falsch erwiesen. Es war einfach nicht richtig. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Botschaft. Und die hat er als richtig erkannt. Es ist die Botschaft, die Menschen sind gerettet. Vorher waren sie nicht gerettet, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er hat sich auf den Weg gemacht, also Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht, um den Menschen zu retten, um ihnen nah zu sein, weil nur in der Nähe Gottes können wir leben, weil Gott selber das Leben ist. Und wenn wir entfernt von Gott sind, dann sind wir letztendlich dem Tod geweiht. Die Wahrheit, die Paulus hier meint, ist also, Gott rettet die Menschen, damit sie leben können. Die Wahrheit steht aber nicht allein für sich. Die Liebe gehört nämlich dazu. Die christliche Liebe war etwas so Neues, dass die Verfasser der christlichen Schriften damals sich genötigt sahen, ein Wort dafür zu finden. Und da haben sie ein ungebräuchliches Wort dafür genommen, das Wort Agape. Übersetzt wird es immer mit Liebe oder Nächstenliebe. Und in seiner Grundbedeutung meint es unüberwindliche Güte, unbesiegbares Wohlwollen. Wer jemanden voller Agape, also voller Liebe begegnet, hat nur das Beste dieses Menschen im Auge. Und dabei ist es egal, was er getan hat. Auch wenn er ein Unrecht getan hat. Auch wenn er beleidigt oder kränkt. Und William Barclay, ein englischer Theologe, hat dazu geschrieben, Agape ist die Kraft, auch die Menschen zu lieben, die wir nicht mögen. Agape entspringt jener Geisteshaltung, die Christen zwingt, niemals bitter zu werden, auch keine Rachegelüste zu haben, sondern immer nur das Beste für alle Menschen zu wollen, einerlei, wie sie sich ihm gegenüber verhalten. Wahrheit und Liebe gehören hier zusammen. Und sie haben eine wechselseitige Beziehung zueinander. Die Wahrheit steht im Dienst der Liebe. Die Wahrheit reden, bekennen und verteidigen tut man, um der Liebe oder miteinander in Liebe zu dienen. Und die Liebe nutzt die Wahrheit, um den Weg des Evangeliums, also die frohe Botschaft, zu ebnen. Du bist gerettet. Woran orientieren wir uns? Ich lese viel im Internet und auch sehe ich viel im Internet. Da fällt mir auf, dass viele eine Philosophie übernehmen oder sich sogar selbst eine kreieren, die ihnen hilft, ihr Leben zu gestalten. Die ihnen hilft, Handlungen zu bewerten. Was ihnen sagt, was gut und was schlecht ist. Und auch ich stehe manchmal in der Bedrulle, weil ich erstmal überlegen muss. War das nun richtig oder war das falsch? War das gut oder schlecht? Habe ich Gutes oder Böses getan? Was sagt die Bibel dazu? Da habe ich dieses dicke Buch nun in der Hand und frage mich, okay, war das jetzt schlecht oder gut? Und dann lese ich ein anderes Buch, was dieses Buch auslegt und sagt, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Über 500 Seiten einer Ethik. Muss man das lesen? Man kann es lesen. Es ist vielleicht auch mal sinnvoll, sowas zu lesen. Aber letztendlich lässt sich das alles auf eine Frage runterbrechen. Tue ich das in Liebe und Wahrheit? Ist es die Wahrheit, was ich sage und was ich tue? Habe ich das Beste für andere im Sinn? Des Weiteren beschreibt Paulus die Gemeinde als einen Körper, in dem diese Wahrheit und die Liebe ihren Platz haben soll. Das Bild, dass die Gemeinde ein Körper ist, begegnet uns auch in anderen Schriften und Briefen. Und wenn man den ganzen Abschnitt liest, Kapitel 4 von Vers 1 bis 17, dann fällt auf, dass das Bild ein wenig anders ist als zum Beispiel im Korintherbrief. Hier im Epheserbrief ist der Leib hierarchisch aufgebaut. Jesus ist der Kopf, also das Haupt der Gemeinde. Und darunter befinden sich dann die ganzen anderen Glieder, die ihre unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen sollen und die gesteuert werden vom Kopf. Warum? Warum gerade hier anders? Ein Grund dafür ist der Kaiserkult. In dieser Umgebung, in Kleinasien, wo Ephesus auch war, war der Kaiserkult sehr verbreitet. Und der Kaiserkult war eine kultische Verehrung des römischen Kaisers. Und man brachte den lebenden, aber auch den alten toten Kaisern, Herrschern, Opfer dar. Man betete zum Teil ihre Statuen an und machte sie dadurch zu gottähnlichen Personen. Für Christen natürlich undenkbar, jemanden anderen anzubeten, außer Gott selbst. Und da die hierarchische Struktur. Jesus Christus ist derjenige, der an oberster Stelle steht, nicht der Kaiser. Ein weiterer Grund, warum der Gemeindekörper hierarchisch strukturiert wurde, waren die Irrlehrer, die immer wieder kamen. Es gab immer wieder Menschen, die etwas gelehrt oder verlangt haben, was einfach nicht richtig war. Darunter auch dieser Kaiserkult, aber auch die griechische Philosophie. Und es gab auch innerhalb der damaligen christlichen Strömung also in der damaligen Christenheit verschiedene Strömungen, die eine sehr außergewöhnliche Theologie hatten. Da ging es dahin, dass Jesus gar kein richtiger Mensch gewesen ist. Es ging dahin, dass Jesus gar nicht wirklich am Kreuz gestorben ist. Und das hat viele Christen verwirrt. Und sie haben sich gefragt, was ist jetzt richtig? Wer hat recht? Worauf muss ich hören? Vor allem Christen mit einem jungen und frischen Glauben hatten damit ihre Probleme. Um nicht ins Straucheln zu kommen, sollten dann sie auf Jesus schauen, auf das Haupt. Denn alles, was dem Kopf widerspricht, wäre falsch. Wir leben gerade in einer Kultur, in der herrscht, jedenfalls hier in Deutschland, kein Kaiserkult. Dennoch gibt es Dinge und Personen, die gottähnlich gemacht werden. Das sind irgendwelche Gurus, die von sich meinen, die Wahrheit zu verkünden. Es ist vielleicht aber auch der Kapitalismus, der die Menschen steuert, mehr Geld, ein größerer Markt, mehr Konsum. Es sind andere Religionen, die für sich die Wahrheit beanspruchen. Und es gibt auch heute noch Situationen und Begebenheiten, die einen Christen in seinem Glauben verunsichern. Es sind Erfahrungen von Leid und Schmerz, oft verbunden mit der großen Frage, warum? Warum muss das sein? Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die vielen Dingen in der Bibel einfach widersprechen, wo man sich fragt, was ist jetzt richtig oder was ist falsch? Und dann stehen wir auch oft ohnmächtig vor Situationen und wissen einfach nicht weiter, weil wir sie nicht verstehen. Ist es dann nicht schön, wenn man in solchen Situationen nicht allein ist? Menschen, die füreinander einstehen, Menschen, die in Liebe einander begegnen, Menschen, die auf die Wahrheit des Evangeliums zeigen, Menschen, die auf Jesus hinweisen. Einer für alle, alle für einen. Wir haben hier auch eine Gemeindevision. Ich hatte sie vor 3 oder 4 Wochen schon einmal anprojiziert. Es ist ein Zweiteiler. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sollen zu Menschen werden, die mit Hingabe für Jesus Christus leben. Und Menschen, die Jesus Christus kennen, sollen Menschen bleiben, die mit Hingabe für Jesus Christus leben. Den ersten Teil hatte ich schon in meiner letzten Predigt erwähnt. Einer für alle, alle für einen, ist der Schlüssel vielleicht auch für den zweiten Teil der Gemeindevision. Wenn Menschen, also wenn wir hier in unserer Gemeinde füreinander Verantwortung übernehmen und in Wahrheit und in Liebe einander begegnen, dann bleiben Menschen in ihrem Glauben an Jesus Christus. Einer für alle, alle für einen. Die Gemeinde als Organismus, die füreinander einsteht. Keiner ist allein. Jeder ist auf den anderen, könnt ihr euch umgucken, angewiesen. Man kann das auch vielleicht mit einer Pflanze beschreiben. Ein Blatt für sich wird verwelken, wenn es nicht am Baum hängt oder an der Pflanze. Es wird sterben für sich allein. Ist es aber an der Pflanze, wird es ernährt und kann leben. Das Blatt selber ist aber auch nicht unwichtig für die Pflanze, denn sie ist für den Organismus selber wichtig. Denn das Blatt lässt diesen Prozess der Photosynthese am Laufen. Wir als Gemeinde haben also Verantwortung für den Einzelnen und jeder hat Verantwortung gegenüber der Gemeinde. Nur so kann der Organismus gesund bleiben und wachsen. Indem jeder in Wahrheit bleibt und in Liebe lebt. Wenn Menschen bleiben sollen, die für Jesus Christus leben, muss auch die ein oder andere Grenze und Blockade überwunden werden. Wenn die Gemeinde nämlich hier als eine Einheit dargestellt wird, dann drängt alles in der Gemeinde Jesu Christi auf Überwindung von rassischen, nationalen, kulturellen und sozialen Schranken. Die Gemeinde bestand aus unterschiedlichen Menschen damals. Darunter waren Juden. Es gab Heiden, die sich bekehrt haben. Es gab reiche Personen, es gab arme Personen und wahrscheinlich waren Sklaven auch Teil des Gottesdienstes. Wo an solchen Trennungen dann festgehalten wird, ist das Evangelium von Jesus Christus nicht präsent. Das Evangelium von Jesus und seine Liebe überwinden nämlich solche Grenzen, solche Blockaden. Für den Einzelnen hieß das, immer mehr zu Christus hinwachsen. Also im Täglichen ein Stückchen näher kommen und vertrauter mit ihm werden. Gucken, wie war sein Leben. Und wir werden merken, dass Jesus Christus immer Grenzen überwunden hat, wenn wir seiner Geschichte folgen. Und heute in der Kirche, in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden gibt es immer wieder Barrieren, die zeigen, dass das Evangelium und die Liebe noch nicht in allen Stücken vorgedrungen ist. Das kann das unterschiedliche Alter sein, das solch eine Grenze ist. Kinder werden im Gottesdienst als störend empfunden. Sie sollen gar nicht Teil sein. Gott sei Dank in unserer Gemeinde nicht. Jugendliche und Senioren streiten sich um irgendetwas. Ich kenne eine Gemeinde in Frankfurt, da hat sich die Gemeinde gespalten. Die verwendete Sprache könnte ebenfalls ein Problem sein. Und wir merken, wir sind international. Es gibt verschiedene Sprachen und es ist nicht immer einfach, miteinander sich zu verständigen. Wir haben Deutsch, wir haben Farsi, wir haben Englisch, wir haben Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch und wahrscheinlich habe ich die ein oder andere Sprache vergessen. Und jeder von uns bringt auch noch seine eigene Kultur mit. Da bin ich der Norddeutsche, der hier in Bayern lebt. Es gibt Hessen, Rheinland-Pfälzer, es gibt Sachsen in unserer Gemeinde. Alle leben hier in Bayern. Dann haben wir noch die Osteuropäer, die gekommen sind. Wir haben die aus dem Nahen Osten, aus Russland, Frankreich, Kanada ist auch dabei. Überall her. Und in all diesen Kulturen gibt es Verhaltensweisen, es gibt Sprichwörter, es gibt Normen und Konventionen, die in der anderen Kultur nicht sind. Und da kann es zu Problemen kommen, zu Missverständnissen und man kann sich streiten oder man versucht es zu überwinden. Und das alles trifft halt bei uns in der Gemeinde auch aufeinander. Wir haben viele Altersstrukturen, wir haben viele Sprachen und wir haben auch viele Kulturen. Und es ist möglich, das alles zu überwinden. Und Paulus verrät uns, dass wir Jesus immer ähnlicher werden soll, zu ihm hinwachsen. Das ist der Schlüssel dafür, dass das gelingen kann. Und das geschieht, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Das passiert, indem wir uns seine Geschichte anschauen. Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Wie ist er in den Situationen, in denen er war, mit Menschen umgegangen? Und wir werden merken, dass Jesus immer von der Liebe geleitet war. Dass er niemanden ausgegrenzt hat, sondern immer auf Menschen zugegangen ist. Zu Jesus hinwachsen geschieht, indem wir mit ihm in Kontakt bleiben. Das heißt auch beten. Egal, ob die Situation schön und gut ist oder ob sie doch schlecht und furchtbar ist. Mit Jesus reden, ihm alles anvertrauen, das Gute, das Schlechte, das, was belastend ist, aber auch das, was erfreut. Und wer auf das Haupt der Gemeinde schaut, wird in der Wahrheit und in der Liebe auch bleiben. Menschen, die Jesus kennen sollen, Menschen bleiben, die mit Hingabe für Jesus leben. Es geht. Menschen können Menschen bleiben, die für Jesus leben. Einer für alle, alle für einen. Als Haupt der Gemeinde übernimmt Jesus Christus Verantwortung und er lässt uns nicht darin unmündig. Er delegiert nicht einfach nur von oben irgendwelche Anweisungen, sondern er nimmt uns auch in die Verantwortung. Wir sind also auch aufgefordert, die Wahrheit zu sagen, in Liebe anderen Menschen zu begegnen und näher zu Jesus zu wachsen. Wir haben Verantwortung für andere Personen in der Gemeinde. Da ist jeder angesprochen, weil jeder etwas beitragen kann. Jeder hat Gaben, jeder hat Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse, die er oder sie einbringen kann und soll. Also einer für alle, alle für einen. Wenn wir das verinnerlicht haben, dann bleibt unsere Gemeinde auch gesund. Dann wird sie im geistlichen Sinne wachsen. Wir werden einen tieferen Glauben haben, aber wir werden auch zahlenmäßig wachsen. Also bleib in der Wahrheit des Evangeliums und in der Liebe Jesu Christi, damit du und ich und auch andere Menschen die Rettung durch Jesus Christus erfahren und Gott auch die Ehre dafür gegeben wird. Amen.